Genialer Name heute mit Heller von Sinnen. Siegertbogen. Oliver Kalkbruch. Tietje Nierendorf. Und Bernhard Kohlke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Genial Daneben. Ich freue mich sehr, dass Sie uns eingeschaltet haben. Denn wir machen ja durch, auch im Sommer. Wir machen durch. Jeden Samstag machen wir durch. Jeden Sonntag werden wir wiederholt. Dann machen wir wieder Samstag durch. Dann werden wir Sonntag wiederholt. Und das jeden Samstag und jeden Sonntag in diesem Sommer. Samstag durch, Sonntag wiederholt. Ich begrüße euch. Wie geht's euch? Ja. Geht's euch gut?
Ich bin ein bisschen mit der Gesamtsituation unzufrieden.
Warum denn, Frau von Sinnen? Was haben wir denn?
Jetzt ist der Tietje Mierendorf zum ersten Mal am Abend bei uns. Und was wäre das schön gewesen, wenn er neben mir gesessen hätte? Das hätte mir so einen schlanken Fuß gemacht.
Ja, aber da haben wir nicht die Frage gedacht.
Ja, wir haben gedacht, wir setzen den Tete extern mal neben Bernhard Hoeker, damit den Leuten mal klar wird, wie man aussehen könnte, wenn man wollte. Aber
Ich habe nur die Hoffnung, dass die beiden heute einmal gemeinsam aufstehen.
Ja, das lässt
Wollen wir das gleich mal so machen?
Wir können das andeuten, ich weiß nicht, ob man es erkennt.
Wir können es ja einfach schnell mal machen, dann haben wir es hinter uns.
Sollen wir das nicht in der Mitte machen? So als,
wir machen es in der Mitte.
Als kleines.
Aber wehe, ihr vergesst es.
Nein, wir vergessen es nicht.
Nein, wir werden das. Ich denke, es gibt mehrere Leute, die daran denken werden.
Es ist ein wunderschöner,
wenn es langweilig wird, dann machen wir
es. Es ist ein wunderschöner, warmer Sommertag heute. Es ist herrlich. Unser Herstellungsleiter Holger Harms heiratet heute auch das noch von diesem Platz aus. Lieber Holger. Ja.
Das waren die Dosen.
Ich fange mal an, bevor es ausartet. Ja, ich sehe die beiden Wissensprofis, Herr Boninger, Karl Kuppe, wollen anfangen. Ja. Wir gehen nach Waldfeucht. Das liegt in Nordrhein-Westfalen.
Ist das schon die Frage?
Nein. Also, Julia Tholen wohnt in Waldfeucht und möchte wissen, was ist eine Flachlegeeinrichtung?
Flachlegeeinrichtung? Ist das ein Klappmobiliar? Also eine Einrichtung, ein Mobiliar im Appartement? Und zwar für schnelle Umzüge vorgesehen, zum Beispiel beim Camping, bestehend aus Klappstühlen oder mit einem leichten Handkantenschlag, kann man den Wohnzimmertisch auf eine Gesamthöhe von 5 cm reduzieren.
Wir haben heute eine Dame aus Frankreich im Publikum. Kleine Information für Sie, Appartement heißt Einraum. Nein.
Okay. Also ich kann mir auch vorstellen, in London werden ja die Immobilienpreise immer höher. Und eine Flachlegeeinrichtung ist einfach sowas wie so ein Menschenkleinmachsystem. Dass die Leute so praktisch wie in Schließfächern einfach in so ein Bett reingeschoben werden,
wo sie
dann übernachten können.
Bernhard kennt das.
Ja, ich war mal 2,10 Meter und dann bin ich in so einer
Hotels, so eine Reisebusse, wo man zum so Beispiel eingelegt wird. Ne? Also sind wir im weitesten Sinne, wären wir vielleicht im Tourismusgewerbe oder?
Nein, ich glaube, Flachlegeeinrichtung ist eine gezielte Sprengung.
Ja, Gebäude,
Fernsehtürme, so, Schornsteine.
So, nö.
Inwiefern jetzt?
Ja, da ist halt so ein großes Gebäude und das wird halt gezielt flachgelegt. Und die Einrichtung dafür, das sind halt so kleine Sprengkapseln, die liegen da drin. Und dann habe ich auch noch zwei Sprengkapseln-Einrichtungen, schneide mir den roten und den blauen Brat durch. Verdammt nochmal, die haben nur noch 10 Sekunden, scheiße, zu spät.
Aber nennt man sowas nicht ganz einfach Sprengung?
Ja, jetzt muss ich sagen, glaube ich, sind Sie verdammt nah dran an der Lösung.
Ja, aber wo wir uns jetzt weniger auskennen als im Fachbereich Schornsteinsprengung, ist doch der Domino-Day. Sagt man Doministen eigentlich? Dominas?
Dominonisten.
Unter Dominonisten, da ist das Gerät, mit dem der erste Impuls ausgelöst wird, der dann die Kette der Dominosteine zur Flachlage bringt.
Um den ersten Stein zum Kippen zu bringen.
Genau. Wie sieht die aus, diese Flachlegeeinrichtung bei den Dominoisten?
Das ist oftmals ein Pendel.
1,80. Ja,
Und die Flachlegeeinrichtung ist nicht einfach nur etwas an einem Bett, jetzt in einem Seniorenheim oder in einem Krankenhaus, wo man Betten eben mit einer Fernbedienung elektrisch in eine gerade Position bringen kann, damit man ganz flach liegt, oder bei einer Massage, sowas ist es nicht. Also im weitesten Sinne nicht sanitär, sondern medizinische.
Da haben Sie recht, das ist es nicht.
So. Aber es hat aber auch nichts mit dem zwischenmenschlichen Bereich, den wir schon mal abgehakt haben.
Das also, hat man noch gar nicht so bis jetzt.
Doch, das war am Anfang. Das war dein Tipp, wie deine Wohnungseinrichtung, wo auf Knopfdruck alles.
Ach so, Wohnungseinrichtung.
Hast du doch gesagt, wo das Bett ausgefahren wird und das Plüschsofa wird umgedreht.
Er meinte jetzt zwischenmenschlich.
Ja, Wodka, Prosecco und sowas als Flachlegeeinrichtung. So hätte ich gedacht.
Aber ist die Flachlegestation einfach nur der Liegestuhl, auf dem Dieter Bohlen auf Mallorca liegt, wenn er Single ist? Flachlegestation.
Flachlegeeinrichtung. Nicht Station.
Ach, Einrichtung.
Flachlegeeinrichtung.
Okay, sind wir irgendwie bei einem Steinmetz? Sind wir irgendwie auf einem Friedhof?
Was macht denn der da?
Naja, der legt vielleicht
Der legt ja auch viele Flach.
Eine Einrichtung, um sehr tonnenschwere Grabsteine so hinzulegen, dass er schön die Namen da reinmeißeln kann.
Die können ja auch mal meißeln, wenn die stehen.
Jetzt muss ich es sagen.
Ja.
Stichwort Gack, Gack, Gack.
Oh, das ist interessant.
Legebatterie. In der Legebatterie gibt es wahrscheinlich auch eine Legeeinrichtung, und zwar in mehreren Etagen, wie ein Etagenbett quasi. Oben handelt es sich um die Hochlegeeinrichtung, unten um die Flachlegeeinrichtung.
Man kann ja Hochlege- und Flachlegeeier kaufen, auch im Supermarkt.
Ja.
Und zu was soll das gut sein jetzt?
Das ist, dient, ja, Gott, das sind so die Überschriften im Katalog für das Mobiliar, der dann durchgeblättert wird von so einem Eierhändler. Ja.
Von wem?
Von einem Legebatteristen.
Von einem Legebatteristen?
Ja.
Ah. So wie links drehenden Joghurt und rechts drehenden Joghurt werden ja auch flachgelegte und hochgelegte Eier nur von bestimmten Leuten gegessen und so.
Wer isst denn die flachgelegten Eier?
Das sind die Flachlege-Veganer, sozusagen.
Ich wäre jetzt durchaus wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, der Penisprothese.
Ah.
Ah. Eine Flachlege-Einrichtung. Das ist einfach nur das...
Das ist jetzt die Hoch.
Das ist die Hochlege. Ja.
Was ich bei den Dingern so cool finde, ist die Vorstellung, man pumpt erst auf und dann macht man so einen Knotenhund vorne rein.
Ja. Ja. Ach, die Arme.
Ich bin ja so bei Großmaschinenbau. Also die Flachlegeeinrichtung ist eine Einrichtung, um ein sehr großes Objekt flach zu legen, um es dann unter einer Brücke durchzufahren. Jetzt aber Schwertransport. Die Flachlegeeinrichtung ist bei einem Schwertransport die Möglichkeit, den Lastkraftwagen herabzusenken, sodass er unter einem sehr niedrigen Element, ich weiß, dass es falsch ist, Schuss.
Damit der Tieflader noch tiefer wird.
Aber ja. Die Richtung ist gut, aber oder?
Die Richtung ist also absolut verkehrt.
Schiff. Ach so.
Ah, Schiffsfahrt. Du sagst es weiter. Ist es denn vielleicht bei Schiffen?
Mast wird umgeknickt, quasi, ja, damit man unter einer Brücke durchfahren kann.
Beim Schiff taucht dann
beim Schiff
runter.
Am Schiff.
Ja, sind wir bei Schiffen?
Könnte das stimmen?
Es könnte, aber Sie mit Ihren Konjunktiven ganz im Ernst, Herr Baldi, sollten mal konkret werden.
Ja, stimmt es denn?
Nein.
Richtig.
Was ist denn mit diesen, also wir bleiben mal in der Logistik.
Es gibt doch,
bei der Logistik. Ja. Es gibt doch diese, in diesen ganzen Katalogen immer diese Verpackung, die man unter das Bett packen kann. Wo man mit dem Staubsauger an so ein Ventil ran muss, dann wird die ganze Luft aus diesem Sack rausgelassen und man kann ihn unter das Bett schieben.
Was?
Wo gibt's das?
Ja, gibt's. Doch.
Du lässt Luft aus deinem Sack und dann schiebst du unter das Bett? Ich verstehe es jetzt nicht.
Nochmal. Ich habe keine Luft im Sack.
Also langsam.
Wer lässt wo was raus?
Weiß ich auch nicht. Wer kann was
unter das Bett schieben? Es gibt so Kästen, die kann man unter das Bett schieben.
Warum?
Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt.
Die heißen Bettkasten.
Ja, aber jetzt kommt der Clou. Die sind aus Plastik. Da kann man Klamotten rein tun. Und dann mit einem Staubsauger die ganze überflüssige Luft aus diesem Plastikteil rauslassen.
Und dann?
Dann flacht das ab. Und das ist praktisch einfach wie so ein Plastikbeutel. Und dann hat man mehr Platz unterm Bett. Für den Geliebten zum Beispiel.
Und wie kriegt man die Sachen dann wieder raus?
Ja, dann macht man das Ventil auf, dann wird die Luft automatisch reingezogen.
Muss man erstmal die Sachen wieder aufpumpen.
Aber wenn ich ein Ventil aufmache, wird doch keine Luft reingezogen, dann geht die doch raus.
Es steht ja ein Unterdruck, dadurch, dass man vorher mit dem Staubsauger dran war.
Kann auch sein, dass das Bett explodiert.
Ja.
Es ist dann Vakuum verpackt, wie der Kaffee.
Ja, genau. Das macht ja auch so pfff.
Okay,
es ist, man kann sie auch Vakuum im Bett einschweißen lassen. Das ist jetzt
also ihr seid ziemlich weit weg. Ja, ich werde es euch mal sagen. Ich werde es sagen. Also bei der Herstellung von Plastiktüten passiert Folgendes. Der Rohstoff, also die noch nicht verfestigte Kunststoffmasse, wird durch Druckluft aufgeblasen. Muss man sich so vorstellen, so eine Maschine, das wäre so, die ist so groß so ungefähr, so, oder, naja, also die,
ja.
Stellt euch mal so ein riesiges,
wir können es vorstellen, Herr Balder.
Stellt euch mal so ein riesiges Kondom vor. So ein riesiges Kondom. So sieht die aus, damit das da aufgeblasen.
Das möchte ich mir jetzt nicht vorstellen.
Also, da kommt dieser Rohstoff drüber, dann kommt von unten die Luft rein. Und je mehr Luft reingeblasen wird, desto dünner wird diese Wand. Deswegen kann man die Dicke der Plastiktüten auch genau bestimmen. So, und wenn die gewünschte Dicke erreicht ist, wird das gekühlte und jetzt verfestigte Plastik durch eine Walze geschickt. Und diese Walze legt in das Riesenkondom gewissermaßen flach. Und dann kriegt man zwei Kunststoffbahnen zur Weiterverarbeitung. Und dieses Teil der Maschine heißt Flachlegeeinrichtung. So was weiß man
doch. Wir waren nah dran.
Natürlich weiß man das. Julia Tholen aus Waldfeucht. 500 Euro für Sie. Gratulation. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir mal nach Berlin. Dort wohnt Magali Sauser. Ist das nicht ein schöner Name? Ja, Magali Sauser. Wunderbar. Und Magali Sauser aus Berlin hat eine wunderschöne Frage. Sie lautet wie folgt. Wie kam es, dass die Politessen in Brüssel wegen einer Comicfigur einen Tag lang keine Knöllchen ausstellen?
Ja.
Das war am 28. Februar 2007.
Ja. Dieser RG hatte ja Geburtstag. Das ist ja der Zeichner auch von Timo Schruppi. Aber auch dieser, es gibt auch diesen Liftboy, diesen roten mit dem, oder ist das
Tim? Nee, das ist Frank Kempf, das ist von dem, das ist Spirou.
Und der wird auch nicht von RG gezeichnet? Aber ich denke vielleicht, dass irgendeine seiner berühmten Comicfiguren irgendwie das Outfit von der Politesse haben und zu Ehren.
Also wie hieß der Comic nochmal?
Der zweite war Franquin.
Franquin ist schon mal sehr gut, ja.
So,
gut.
Und geht es um diesen kleinen Pagen, mit der diese rote Uniform anhat, mit diesem roten Deckelchen?
Nein.
Aber es geht um eine berühmte Figur von Franquin, wie heißt der?
Ja.
Sie wissen es. Ich kann, je ne parle pas français.
Gaston? Ist die Gaston? Figur gewesen?
Wie heißt er weiter?
Ja, weiß nicht. Gaston, das ist dieser schlurfige
Gaston, Praktikant. Ich sage euch mal, wie er weiter ist. Gaston Lagaffe.
Ja,
Gaston. Gaston. So, um den geht's.
Ja. Um den geht's.
Aber warum verteilten in Brüssel wegen diesem Gaston Lagaffe die Politessen einen Tag lang keine Knöllchen?
Und es hat aber nichts mit den Outfits der Politessen zu tun.
Nee.
Nee.
Die haben keine Knöllchen. Ja, hat der Lagaffe Knöllchen eventuell immer falsch geparkt?
Ich habe das leider nie gelesen.
Gaston Lagaffe. Aber der Name deutet ja darauf hin, dass der viel so Schnitzer im Alltagsleben macht und so Blödsinn macht, zum Beispiel den Wagen falsch abstellt.
Zum Beispiel?
Ja.
Ja, das man.
Gibt es vielleicht eine Figur, die der gezeichnet hat, die Knöllchen heißt? Oder also geht es um einen Namen?
Nee, es geht um diesen Gaston Lagaffe.
Ja, aber jetzt geht es nicht um etwas, was der gezeichnet hat. Und das, also ich bin ja immer noch bei einer Hommage an diesen Zeichner.
Der Zeichner oder
so? Dass er etwas gezeichnet hat, was jetzt auch Politessen beruflich oder Outfit...
Nein, es geht natürlich um den Zeichner, aber es geht in erster Linie um Gaston Lagaffe, um diese Figur. Soweit waren wir ja schon.
Der Arbeiter bei der Zeitung verunglimpft in diesen Comics, der wurde von der Stadt Brüssel geehrt, anlässlich seines Geburtstags. Und die Politessen sind in Streik getreten, weil sie das für sehr unfair hielten, dass solch ein Politessenhasser öffentlich gewürdigt wird.
Also Gaston Lagaffe war kein Politessenhasser.
Nee. Aha. Der arbeitet bei einer Zeitung, soweit ich weiß, als Helfer oder sowas, ne? Oder?
Ja, ich weiß nicht, ob er bei der Zeitung war. Also
er war Journalist.
Journalist war er nicht.
Fotograf.
Auch nicht.
Nee, der ist so... Noch, ist er Drucker?
Auch nicht.
Nee,
kein Austräger. Was damit
kein Ausbildungsberuf.
Was der beruflich gemacht hat,
hat sich damit nichts zu tun.
Nee. Nein,
gar nicht.
Vielleicht hat dieser
Der hatte nur eine Eigenart.
Eine Eigenart?
Ja.
Vielleicht hat er eine besondere Vorliebe für Politessen, hat gesagt, liebe Politessen, kommt am 28. Februar alle zu mir nach Hause, ihr kriegt alle ein handsigniertes Exemplar, dafür schreibt ihr heute keine Tickets aus und für mich das ganze nächste Jahr.
Gut, das Problem ist, ich bin eine gezeichnete Figur, aber ihr könnt ja gucken, wie ihr an mich rankommt.
Das habe ich nicht bedacht.
Sehr schön.
Wir reden von einer gezeichneten Figur.
Wir reden von einer gezeichneten Figur, natürlich.
Wenn es um Literatur geht, also gerade, da bin ich komplett, wenn Buchstaben dabei sind, bin ich vorbei.
Ich habe eine Idee.
Ja, bitte.
Okay.
Der Erfinder oder der Verlag von diesem Gaston Lagaffe, der hat einfach sämtliche Parkverbotsschilder überklebt mit seinem Gaston, sodass die Polizisten selbst gar nicht mehr wussten, wo ist denn überhaupt noch Parken erlaubt und wo verboten.
In den Geschichten von Gaston Lagaffe ist er immer hingegangen und hat abgelaufenen Parkuhren Geld nachgeworfen. So aus Nettigkeit. Es gibt Menschen, die das übrigens wirklich machen. Die haben irgendwie sogar einen Namen. Die heißen, glaube ich, nette Menschen.
Idioten.
Und deshalb mussten da wo er lang gegangen ist, musste nie das gezahlt werden. Und das war quasi sein, und das war die Hommage an ihn.
Genau das Gegenteil.
Er hat den Leuten immer die
Parkuhren geleert. Nein?
Er hat die Parkscheinautomaten alle vernichtet.
Nein, das Gegenteil. Das heißt, er muss dafür gesorgt haben, dass Leute, die falsch geparkt haben, dass Leute, die richtig geparkt haben, haben danach falsch geparkt.
Was?
Ja. Das wäre das Gegenteil.
Das habe ich nicht gesagt.
Das wäre das Gegenteil von Falschparkern zu Richtigparkern machen, wäre Richtigparkern zu Falschparkern machen.
Also gut, und nicht ganz das Gegenteil, fast das Gegenteil. Oder zumindest anders als so.
Also der hat in seinem ganzen Leben noch nie ein Knöllchen bekommen, weil der immer richtig geparkt hat.
Der hat kein Auto.
Nein, der hat den Politessen immer gesagt, wo Leute falsch parken.
Nein,
weil das
dann wäre es ein Deutscher gewesen.
Nein. Der hatte eine Eigenart, der Gaston Lagaffe.
Der war sehr langsam.
Eine Marotte.
Der war langsam, schlurfte immer so rum.
Der hat nie bezahlt. Der hat nie die Parkuhr bezahlt. Der hat immer unbezahlt geparkt. Der hat, wenn er geparkt hat, nicht bezahlt. Bezahlt hat er nicht, wenn er geparkt hat.
Richtig, ja. Richtig. Und was ist dann passiert, weil er diese Eigenart hat?
hat er sehr viel Geld an die Stadt zahlen müssen, im Laufe seines Autofahrens.
Nein.
Deines Lebens. Nein.
Nee, ist ja eine gezeichnete Figur, kann er nicht zahlen.
Ach so, die gezeichnete Figur hat in den Comics immer falsch.
Und deshalb kannte er jede Politesse.
Ach so.
Er kannte jede Politesse.
Also pass mal auf.
Und hat sie alle.
Im Prinzip ist es so richtig. Ich muss es auch. Ich muss es im Prinzip auch so gelten lassen. Der hat sich. Er hatte. Also er war ein Bürogehilfe. Gaston Lagaffe. Ein Bürogehilfe. Und der ist immer von einem Fettnäpfchen ins andere getreten und hat sich regelmäßig geweigert, Geld in Parkuhren zu stecken. Seitdem es diese Figur gibt. Und am 28. Februar 2007 wurde diese Figur 50 Jahre alt. Und der Bürgermeister von Brüssel hat zu Ehren von Gaston Lagaffe verfügt, dass an diesem Tage freies Parken für alle sehr in Brüssel gut war. Und deswegen wunderbar gab es keine Politesse. Magali Sau, das tut mir leid, aber es tut mir sehr leid, aber das muss ich so gelten lassen. Erstaunlich ist, dass sowohl die Belgier als auch die Franzosen gerade mit ihren Comicfiguren immer sehr liebevoll umgehen.
Wunderbar ist das.
Und das immer zelebrieren und da ist dann richtig Feiertag.
Ich liebe das, schön. Dafür liebe ich die.
Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage haben, schicken Sie uns die einfach. 50616 Köln, genial daneben. Oder Sie rufen an 01378 1120 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Eine Frage, zwei, mehrere, tausend, 5 Millionen. Ganz egal, so viel, wie Sie möchten. Sie können auch zu uns kommen. Silke Weiß wohnt in Bornheim, ist heute Abend hier. Silke, wo finden wir Sie? Silke, da ist Silke. Darf ich Sie mal was fragen, Silke? Sind Sie zufällig verwandt und verschwägert mit Raphael Schiewitz aus Bonn? Ach, ihr gehört zusammen. Aha, die haben nämlich beide die gleiche Frage. Jetzt ist mir das klar. Ihr wohnt zusammen, aber ihr kennt euch lange. Ihr seid befreundet. Da gibt es nur einmal Geld.
Seid ihr verheiratet? Möchtest du jetzt die Gelegenheit nutzen?
Okay, dann nehmen wir euch beide als eine Person. Dann sagen wir also Silke und Raphael beide. Und dann teilt ihr euch das Geld, wenn es denn klappen sollte. Wenn es denn klappen sollte. Wir versuchen es mal. Also, Silke und Raphael möchten wissen, was ist die Pascha-Stellung?
Die Pascha-Stellung?
Die Pascha-Stellung.
Ja, macht ihr die dann auch gleich vor?
Ich glaube, es wäre jetzt Zeit für euch beide aufzustehen. Und zu gehen. Die Pascha-Stellung zu machen.
Genau, sehr gut. Genau. Wobei das, ja, man muss sagen, das Größenverhältnis, das täuscht, ist ein bisschen verfälscht, weil wir die Klamotten getauscht haben.
Also ich assoziiere mit Pascha jetzt erstmal jemanden, der viele Frauen hat, oder?
Ja.
Zum Beispiel bei uns in Köln heißt ein Puff Pascha, da sind viele Mädchen, die arbeiten.
Aber ehrlich?
Was?
Ehrlich?
Ja, ich weiß nicht, ob die arbeiten, aber ich gehe mal davon aus. Aber
und wenn man da eine Stellung hat, hat man eine Pascha-Stellung.
Unbedingt.
Ja, so, so. Wir könnten auch gleich noch in Betracht ziehen, dass das eine Stellung ist, in der man viel zu sagen hat. Pascha ist ja ursprünglich, glaube ich, ein Regierungsbeamter im Osmanischen Reich gewesen.
Ja.
So, also nicht jemand, der viele Frauen hat, das ist nur sekundär, sondern vor allen Dingen jemand, der viel zu entscheiden hat. Es könnte jetzt übertragen sein, was weiß ich.
Das ist schon mal sehr schön, der Weg ist gut.
Genau.
Weil er falsch ist oder weil er richtig ist?
Gut ist.
Danke.
Der sich bedienen lässt und der andere was tun lässt. Das ist ja so.
Das war ja erst der Anfang, wir sind noch weit entfernt von der Lösung.
Sind wir denn eventuell im Tierreich, Herr Balder?
Ja.
Herr Balder.
Bei welchem Tier denn?
Papagei. Oh, bei Pfauen.
Bei wem?
Ja, bei Pascha assoziiere
ich. Ich denke an so ein Rudeltier. Das muss ja, wenn er mal ein Rudeltier sein. Irgendwie so ein ganz besonderer, ein Wolf zum Beispiel. Die Pascha-Stellung ist der Wolf, der auf einem Stein sitzt und sagt, wo gejagt wird.
Oder bei Pavian, der immer gelaust wird und der auch immer sich eine schnelle Nummer gönnen darf. Auf dem Felsen.
Das könnte sein.
Oder bei diesen Äffchen mit B. Wie heißen die, diese
Bonobos.
Die Bonobo-Äffchen. Die sind ja den ganzen Tag am Rammeln. Ja,
was wäre, aber wo? Sind Sie schon wieder bei Ihrem Lieblingsthema, ja?
Die Tiere und Sex ist ein schönes Thema.
Natürlich, Frau.
Aber sind wir denn im Tierreich?
Sind wir denn im Tierreich? Sind wir denn im Tierreich? Nee.
Ach so.
Nicht. Sind wir nicht.
ist ja auch gemein. Heute haben wir gegen zwei zu kämpfen.
Natürlich. Geht es denn überhaupt um ein lebendiges Wesen? Weil Pascha-Stellung könnte ja auch an einem technischen Gerät eine Hebelstellung sein.
Das ist eine
sein.
Gute Frage.
Der Aufschäumer oder sowas.
Okay, beim der Aufschäumer beim Kaffee. Ich habe jetzt keine Ahnung, was vielleicht er meint, so. Aber ist eine sehr gute Idee.
Und wann ist denn der Aufschäumer in der Pascha-Stellung?
Ja, wenn das perfekter Schaum wird.
Pascha. Ja.
Hey, das ist gut. Ja. Das gefällt mir. Sehr gut, ja.
Das ist richtig.
Wow! Jetzt geht's aber los hier.
Pascha. Gibt es vielleicht, gab es vielleicht einen Dr. Eduard Pascha, der.
Eduard ist falsch.
Bitte?
Winfried. Rudolf.
Der eine bestimmte Stellung beim Schach zum Beispiel.
Ah, beim Schach, die Pascha-Stellung.
Die Pascha-Stellung, der sie eingeführt hat, weil die ganz besonders. Also eine Pascha-Stellung einführen, meine Fresse. Die. Also, weil man damit eben besonders gut gewinnt oder irgendwie sowas.
Perfekter Schach.
Perfekter Schach.
Also, wir sind beim Sport, ja?
Nee. Ja. Wer hat das denn gesagt?
Der Herr Boning hat ja eben gesagt, es ist jemand, der was zu sagen hat. Also sind wir vielleicht in einem Amt oder in einem, ja, beim Militär, wo jemand was zu sagen hat.
Militär?
Finanzamt. Nee.
Finanzamt? Ja.
Aber also bei Dr. Pascha hieß es ja eben irgendwie, unser lieber
Sie nur gesagt,
Dr. Pascha.
Der Vorname stimmt nicht. Also
genau, also geht es um Vorname jemanden, der Pascha hieß.
Jetzt gucken Sie mal, wie Sie aus der Nummer wieder rauskommen.
Es gibt bestimmt irgendeinen, der Pascha hieß, aber der hat mit der Frage nun nicht viel zu tun.
Ist das vielleicht in der Zeitung der Chefredakteur, der entscheiden darf, welche Headline genommen wird?
Was werden dann die Pascha-Stellungen?
Ja, der Chefredakteur, der sagt, wir nehmen jetzt hier die Schlagzeile.
Ach so. Nee,
ist die Pascha-Stellung, vielleicht kommt das aus der Psychologie, in einem Unternehmen, wenn Diskussionsrunden, Brainstorming, Meetings oder dergleichen stattfinden, dann gibt es zwar einen Vorgesetzten, einen Geschäftsführer, der die zwar leitet, aber es gibt die sogenannte Pascha-Stellung, die jemand einnimmt, der sehr überzeugend wirkt und quasi bestimmend auf die Untergebenen einwirkt, quasi die Rolle der Ehefrau in der Beziehung.
Wir hören uns das in Ruhe an, da geht Zeit drauf, nicht?
Psychologie, ist das...
Tierreich war abge... Tierreich haben Sie abgeschmettert.
Habe ich das?
Haben Sie jetzt abgeschmettert?
Habe ich Tierreich abgeschmettert?
Tierreich.
Ja. Habe ich das?
Haben Sie, ja.
Dann habe ich das wohl.
Ich bin in einem Sackbahnhof.
Wo sind wir?
Jetzt sehen wir mal...
Beim Sack waren wir eben schon mal.
Jetzt sehen wir mal 20 Gleise, die alle parallel sich am Ausgang des Bahnhofs zu einem einzigen Gleis verengen. Der Zug, der ICE, der jetzt...
Der Zug, der es schafft, unfallfrei.
Also, sagen wir mal, Vorfahrt hat der schnellste, wichtigste Fernzug, der jetzt auf Gleis 10 startet. Und alle anderen Züge müssen warten mit dem Einfinden und dem Rangieren, bis der dann den Bahnhof verlassen hat. Und
sehr
dieser
schön.
Zug befindet sich in der Pascha-Stellung.
Ja?
Danke.
Aha, bitte.
Oder,
oder bei Flughäfen.
Also wenn alle Flugzeuge da stehen und einer zum Schluss gewinnt.
Nee.
Oder wir sind in Las Vegas.
Wunderbar.
Gut, da wird nämlich jetzt auch gekniffelt.
Nein.
Ja, das heißt da nur ein bisschen anders. Ich hab den Namen
Wie
vergessen.
Heißt das denn?
Kneifel.
Shake the dice, I want a Kneifel. Und wenn dann jemand einen ganz bestimmten Pasch wirft, befinden sich die Würfel in der Pasch-A-Stellung.
Ah, gut.
Das ist der Gewinner.
Pasch-B-Stellung.
Pasch-C. Und pasch mal auf, was du sagst.
Die Pascha-Stellung.
Ich glaube, wir kommen nicht so.
Die Pascha-Stellung ist eine dominierende Stellung. Darum, da sind wir uns schon. Wir sind uns da einig. Wir müssen den Ball nur noch rumkriegen, dass er uns glaubt.
Geht es denn eventuell doch um Sex?
Das Thema hatten wir noch gar nicht bis jetzt, ne?
Wir haben uns nicht
getraut. Guckt euch die beiden doch mal an.
Nee.
Ah, okay.
Nee, ich glaube nicht.
Jetzt ist sie aber ganz enttäuscht hier. Guck mal.
Also sind wir beim Sex, Herr Balder?
Nö. Nee.
Sind wir in der Astronomie? Geht es um irgendwelche Sterne, Planeten?
Ich sag's euch mal.
Ja.
Ihr seid ganz perfekt. Also, wir nehmen mal Folgendes an. Wir nehmen mal an, dass Tetje und der Hoika mir beim Umzug helfen. Könnt ihr euch das vorstellen?
Ja.
Doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also,
einer muss ja sagen, wie der andere zu gehen hat.
Natürlich.
Treppe runter, ich bin oben.
Und ihr tragt das teure, von Oma vererbte Porzellan, nicht wahr? Und dann ist klar, was passiert. Die Kiste fällt runter mit dem Porzellan und alles ist im Eimer. Und jetzt kann ich mir aussuchen, wer von beiden den Schaden bezahlen muss. Ach. Pascha-Stellung, weil ich wie ein Pascha bestimmen darf, wer von den Schuldnern, also entweder Tetje oder Herr Holger, für den ganzen, ganzen Schaden aufkommen muss. Okay. Das ist die, kein Witz, die gesetzliche Grundlage dafür bildet Paragraf 421 des BGB. Das nennt man Pascha-Stellung. Das heißt, ihr habt zwar beides fallen lassen, aber ich kann jetzt sagen, Tetje, du musst nicht Holger, du zahlst alles. Kann ich.
Und das bezieht sich aber jetzt nur auf Umzüge? Oder
nein, das bezieht sich auf alles, wo ein Schaden entsteht, wo mehrere Personen dabei sind und man im Prinzip sagen kann, es haben zwei Leute oder drei Leute gleich Schuld.
Ja.
Dann kann sich der Gläubige aussuchen, wen er bestimmt.
Ach so, und derjenige, der das dann zahlen muss, der kann sich aber dann an die anderen noch wieder wenden, um von denen Schadensersatz
das
zu kriegen.
Das ist sein Privatvergnügen.
Ja. Das ist dann die Arschlochstellung.
Das ist die Arschlochstellung. So, Silke und Raphael, 500 Euro. Gratulation. Ja.
Jetzt sind die Probleme des letzten Umzugs auch gelöst. Ne?
So, jetzt gehen wir mal nach Bayern. Und zwar gehen wir mal in den schönen Ort Garching an der Alz. Weiß einer von euch, wo der liegt?
Nein.
Garching?
In Bayern, Alz, ne?
Ja,
in
an der Alz muss der liegen.
Alz
ja.
Ist noch schön.
Garching an der Alz. Dort wohnt Nadja Bielicke. Und Nadja Bielicke möchte wissen, was ist eine Stoßbüchse?
Stoßbüchse.
So, da sind wir noch sofort bei den Waffen.
Ja.
Ne, eine Büchse ist eine Waffe und eine Stoßbüchse ist eine Waffe, wo vorher reingestoßen wird. Und ein Vorderlader quasi, aber in einer ganz bestimmten Art und Weise.
Nein, es gibt ja einen Rückstoß beim Schießen.
Also, was ist eine Stoßbüchse?
Eine Stoßbüchse ist ein Gewehr, was einen sehr heftigen Rückstoß verursacht beim Schuss.
Wo man auf die Fresse fällt.
Falsch.
Aber Vorderlader auch falsch, weil das...
Falsch.
Es hat gar nichts mit der Waffe zu tun.
Richtig.
Ja!
So. Ja, kein Geld.
Leute, den Rest macht ihr.
Also,
Stoßbüchse. Ist das die Büchse beim Rummel, bei der Kirmes? Wenn man auf Büchsen wirft, ist das die Büchse, die, wenn man die jetzt als erste trifft mit dem Ball, also anstößt, besonders dufte die Büchsen runterpurzeln?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also die Stoßbüchse ist die, die die Stabilität in der Pyramide bei einer Büchsenwerfbude macht?
Das ist so wie im Supermarkt, wenn die Konserven durchgehen.
Genau. Ja. Genau.
Da gibt es dann die Stoßbüchse. Wenn der kleine Fritz die unten wegzieht?
Nee, das ist eine Ziehbüchse. Wenn er dagegen stößt, das ist die Stoßbüchse.
Und wenn er rennt, ist es die Ausbüchse.
Ja.
Ich bin ja da sofort, ich habe, glaube ich, zu viel 24 gesehen. Ich bin bei so einem SEK, bei so einem Sondereinsatzkommando. Da gibt es immer einen, der hat immer so ein langes Rohr in der Hand. Und der steht vor so einer Tür und macht dann immer die sogenannte, so ein Rambox. Und der knallt auch sofort und sowas. Und der rammt damit die Türen auf, die sogenannte Stoßbüchse, um Türen aufzustoßen.
Das ist eher ein Rambock.
Ja, das ist allerdings das Ding mit dem Hirsch vorne drauf. Und
das war aber nicht 45. mehr politisch korrekt und deswegen muss jetzt Stoßbüchse heißen.
Ach so, okay.
Deswegen vielleicht, ja. Weil die Böcke haben sich irgendwie gesagt, haben keinen Bock mehr, dass sie Rambock
natürlich
genannt werden.
Ja. Büchse.
Ja, und deswegen Büchse. Ja.
Jetzt wird, dabei schwert sich dann Peggy-Büchse. Aber die
außerdem gegen dem SEK die Ritter aus.
Natürlich, ja. Alles falsch.
Alles geht es denn überhaupt um Büchse im Sinn von Dose oder Büchse im Sinn von Buchse, also eine Stoßhose? Das sollte man ja zuallererst mal klären. Weil
was wäre dann eine Stoßhose dann?
Eine Stoßhose.
Sehr eng.
Das ist eine sehr, sehr enge Jeanshose.
Also ich spreche schon von einer Büchse.
Ja.
Von einer Stoßbüchse.
Büchse im Sinne von Weißblechdose.
Ja.
Ja, apropos Weißblechdose. Vielleicht brauchen wir die genau, um zu formen. Die Stoßbüchse ist die ursprüngliche Dosenform, wo das Weißblech drüber gelegt wird und da wird dann hineingestoßen. Vielleicht auch bei der Joghurtherstellung von Plastikdosen. Die werden ja auch also Plastik und dann wird das da so reingestoßen in eine Vorform. Mhm. Und die Vorform ist die Stoßbüchse.
In welchem Industriezweig finden wir das denn?
Ja, Massenproduktion, Hochindustrialisierung, IT.
Erbsen und Möhrchen.
Aber du meinst jetzt, dass die Büchse so hergestellt wird, weil sonst ist die Büchse ja schon fertig und der Thunfisch wird da jetzt reingestoßen.
Ach so, vielleicht etwas in die Dose reingestoßen.
Und zwar ist eine spezielle Form von Dose, die eben nicht zerstört wird durch den Thunfischstoß.
Ach so, dass die
bevor ich mich ärgere, Herr Ball, da ist eine Stoßbüchse ein Schmetterling.
Ja, mache ich ja nie.
Ein Insekt? Ein Insekt?
Ein Pilz.
Gab es noch einen Professor?
Ein
was fehlt noch?
Ein Pilz, eine Apfelsorte.
Nein.
Gab es mal einen Büchsenhersteller namens Ingo Stoß, der ein Büchsenpatent anmeldete. Das ist auch wichtig.
Das wäre ganz kurz. Industrie ist falsch.
Wie Industrie?
Ja, aber wir sind noch nicht fertig mit dem. Sie haben mir noch nicht gesagt, ich würde totalen Unsinn reden. Das könnten Sie, jetzt hätten Sie die Gelegenheit, das
ich
zu tun.
Ich weiß ja nicht, welche Industrie.
Ja, die Lebensmittelindustrie, wo Behältnisse hergestellt werden.
Das ist falsch.
Dann eine andere Industrie, wo Behältnisse hergestellt werden.
Das ist auch falsch.
Wo ja, keine Industrie, wo?
Autoindustrie.
Was denn mit ja, auch Autos immer alles Industrie ist alles Quatsch. Was ist denn mit Vulkanismus? Die Stoßbüchse ist ein besonderer Vulkan.
Da werden die Löcher in die Vulkane oben gemacht.
Von Rübezahl, ja. Sehr schön.
Also wir haben jetzt so fast alles durch, aber...
Die Stoß- haben wir Sport oder? Schon gerufen?
Nein, noch nicht.
Und, sind wir beim Sport?
Nein.
Wie wär's denn? Ich bin in einem Motorkolbenzylinder, die sich hin und her bewegen.
Otto ja, oder ja. Wankel?
Das kommt ganz auf das Jahrhundert an.
Eine Dampfmaschine, ganz
genau. Genau, da gibt es ja so Dosen, wo die immer so rein und raus gehen. Ja. Das ist die Stoßbüchse, die ist speziell gebaut.
Wo gibt es Dosen, die immer rein und raus gehen?
Außen an der Dampfmaschine.
Wo es Dosen gibt, wo es rein und raus geht?
Ja, haben Sie eben gesagt, da gibt es Dosen, die rein und raus gehen.
Ich denke an den Motor, was geht gerade in Ihrem Kopf vor?
Ja, aber wo? Wo gehen denn bei einem... Okay, aber wo gehen denn bei einem Motor Dosen ein und aus?
Nein, es gibt so eine, das nennt man Dose.
Was nennt man Dose?
Das, was ich meine.
Was meinen Sie denn?
Das Problem ist, wenn ich den Namen davon sage, was ich meine, dann sage ich Dose, weil es ja Dose heißt. Dann wissen Sie aber nicht, was es ist. Und deshalb sage ich Dose. Das ist tautologisch. Ja.
Okay, welche Dose ist es denn?
Die Dose im... Die Motordose!
Was ist denn eine Motordose?
Ja, das ist ein dosenartiges Behältnis, wo ein Kolben hinein und herausfährt.
Ja.
Das heißt Zylinder.
Aber nein, eben.
Scheiße!
Naja, gut, aber jetzt haben wir das wenigstens mal geklärt.
Jetzt haben wir das mal geklärt.
Ja.
Es gibt ja wahnsinnig schwerfällige Motoren, wie bei Panzern zum Beispiel. Die brauchen ja einen extra Motor, damit der Hauptmotor überhaupt gestartet werden kann. So, früher, als es noch keine Anlasser gab, hat man die Stoßbüchse benutzt. Das ist eine kleine Dose aus legiertem Aluminium, Nitritsulfat, Sezoin. Und da ist dann so Schießpulver drin. Dann wird die Dose zugemacht, hinten hängt so ein kleiner Faden raus, dann zündet man die an, diese Dose explodiert und bringt damit den Kolben erstmal zum Schinks.
Ach so,
oder ich weiß Fahrrad es!
Um. Darf ich?
Geht auch.
Eisherstellung!
Moment!
So. Strom! Steckdosen in hochzivilisierten Ländern wie Deutschland, da kommt der Strom ja aus der Steckdose, wie wir wissen. Aber das ist ja nicht weltweit so. Es gibt ja unterentwickelte Gegenden wie, was weiß ich, Südbotswana, Kasachstan, da hat man eben nicht Steckdosen, sondern Stoßbüchsen. Da reicht das nicht, wenn man den Schuko-Stecker, nee, wie heißt das? Schuko ist ja wieder was anderes. Wenn man den Stecker eben einführt in die Steckdose, wie bei der herkömmlichen Steckdose, sondern wenn man unter Ausholung eines halben Meters das Ding in die Wand hineinrammt, dann bedient man sich einer, wie hieß das?
In der Stoßbüchse.
Stoßbüchse.
In der Hoffnung, die Leitung zu treffen.
Ja, genau. Ist eine falsche Antwort, aber ich wollte sie trotzdem hier eingeführt.
Ich bin bei der Eisherstellung, ich denke dabei an ein Eis, was in einer Dose befindlich ist und was von unten herausgestoßen wird. Und wenn man es leert, kriegt man Smarties.
Meine Damen und Herren, es ist schön, wir sollten über diese Antwort von Herrn Hulker mal etwas nachdenken. Vielleicht sind Sie ja zu Hause der Meinung, das ist richtig. Wir können uns hier aber auch mal überlegen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir machen ein bisschen Werbung, sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder und wir haben die ganze Zeit überlegt, ob die Smarties jetzt unten rauskommen oder nicht. Aus der Stoßbüchse, Herr Hulker, ich finde diese Vorstellung wunderschön.
Ich kenne nur Ed von Schleck, da kam aber nie Smarties raus. Aber Herr Waller, ich meine, Sie hatten ja eben Insekten, Schmetterlinge und so weiter, aber die Tierwelt an sich, sind wir beim Veterinär, sind wir bei künstlicher Befruchtung?
Ups. Was?
Die Stoßbüchse. Wir hatten doch schon mal so groteske
Dinge. Was ist denn, das will ich jetzt genau wissen.
Wo jetzt Bullen oder Hengste praktisch abgesamt werden, damit die Stuten oder die Kühe künstlich befruchtet werden können. Also eine Stoßbüchse, wo die reinstoßen. Das ist eine Büchse, wo dann der... Ja, lecker ist es jetzt nicht wirklich, aber es gibt es ja alles.
Die Eisfantasie im Kopf und dann kommst du mit sowas. Das passt nicht zusammen.
Das wird ja auch nicht zur Bullenwichsbüchse. Das ist auch ein schöner...
Steht der Veterinär, ja, nun komm mal, Elsa, hier.
Also wir sind nicht beim Veterinär und nicht bei künstlicher Befruchtung.
Nein, sind wir nicht.
Ist es eine bestimmte Zahnpastatube? Ach. Es gibt doch Zahnpastatuben, wo von unten nach oben irgendwie durch einen Unterdruck etwas herausgestoßen wird.
Durch ein Wunder.
Genau, so eine Dose ist es.
Das heißt, ich gehe in die Apotheke oder wo auch immer in den Supermarkt und sage dann, haben Sie Golgate Stoßbüchsen?
Nein.
Oder was?
Sie machen das vielleicht, Herr Balder. Ich sage, ich hätte gerne Zahnpasta.
Ja, aber dann tragen die Tube oder Stoßbüchse. Das ist Stoßbüchse.
Ich glaube, es ist eine Büchse, wo etwas herausgestoßen ist. Ist es vielleicht beim Karneval, diese kleinen Büchsen, die man dann so beim Silvester, Tischfeuerwerk, anzündet, macht es so.
Wie macht es?
Und dann schüttet man sie um, damit das Konfetti auch rauskommt. Ich meine, ich hätte das mal irgendwo gesehen.
Wir hatten das hier bei der 250. Ja, also ich glaube nicht, dass wir heute noch in irgendeiner Weise irgendeine Antwort finden. Deswegen werde ich euch das Teil einfach mal zeigen.
Jetzt ist es bei der Jagd?
Nein. Ich zeige es euch mal. Ich darf die Serpel mal bitten, mir die Stoßbüchse zu bringen. Ihr werdet nicht viel mit anfangen können. Vielen Dank, Sabine. Du musst mir das gleich wieder abnehmen, ja?
Zieh doch mal an.
So, pass auf.
Herr Walter, Sie nehmen jetzt nicht Drogen vor laufenden Kameras,
nein,
oder?
Nein. Das ist eine Stoßbüchse.
Glaube ich mir die Funktion.
Braucht man für die Herstellung von hochwertigen Pinseln. Das sind Haare. Die tue ich jetzt ganz vorsichtig hier rein. So. Und wenn die jetzt hier drin sind, dann mache ich das mal hier ab.
Hatschi.
Und jetzt stoße ich das so lange, bis das alles eine richtige Form hat. Das dauert viel länger. Da sind kleine Ausbuchtungen unten drin. Und irgendwann, nachdem ich so 4 bis 5 Tage gestoßen habe, bleibt das dann so. Dann sind die unten alle richtig schön gerade und sind alle kreisrund. Und dann wird das oben hier zusammen verklebt und hier kommt der Stiel ran und dann wird das Ganze ein Pinsel.
Ach, und die Rückseite wird benannt, benutzt man
zum Malen? Die Rückseite ist dann zum Malen.
Warum schneidet man nicht einfach? Wäre zu einfach.
Das ist eine Stoßbüchse. Also Pinsel werden gestoßen, das haben wir jetzt gelernt.
Und machen die das manuell oder maschinell?
Das machen die manuell.
Echt jetzt?
Ja, ja. 4 bis 5 Tage stoßen die.
Nein, Quatsch. Hören Sie auf.
Das machen die manuell, das geht ja schneller. Ich bin nicht der professionelle Pinselstoßer. Also ich habe auch die Stoßbüchse heute zum ersten Mal in der Hand. Ja?
Nicht mehr, Herr Walder, nicht mehr.
Vielen Dank,
mehr.
Frau von Zell. Nadja Bielicke aus Garching an der Alz, 500 Euro für Sie. Gratulation. So, danke. Vorsicht, ganz viele Haare. So, jetzt gehen wir mal nach Wurmannsquick. Ein schöner Ort. Wurmannsquick.
Gehen Sie da ruhig hin, schicken Sie mir eine Karte. Ich bleibe hier.
Dort wohnt Stefan Zech, den können wir mal fragen, wo Wurmannsquick genau in Bayern liegt. Schöner Ort, Wurmannsquick. Herrlich. Wo wohnen Sie? In Wurmannsquick.
Herr Walder, wie Sie sich immer erfreuen können an den Ortsnamen unserer Zuschauer.
Wir hätten schon 3 Fragen beantwortet in der Zeit.
Ja. Es gibt unter anderem die Frage, wo Wurmannsquick liegt.
In Bayern.
Ah, gut, dass Sie so konkret geworden sind. Wurmannsquick.
Wenn man nach Sylt fährt, kommt man auch an einem Ort vorbei, der heißt Süderlügum. Das finde ich auch mal so.
Und Stuckenborst. Jetzt lesen Sie endlich die Frage vor!
Hella, was ist denn?
Na los. Auf geht's.
Heute ist sie mal leise, ne? Was ist ein Tränenstreifen?
Ein was?
Tränenstreifen.
Tränenstreifen.
Luftfahrt, Kondensstreifen, die von einem Flugzeug hinterlassen werden und weil
die Wolken weinen.
Wer weint?
Dass das Flugzeug, wenn es vorbeifährt, dann weinen die Wolken.
Dann weinen die Wolken.
Weil die denken vorher, ich krieg Besuch. Das ist ein Schicksal, was man in Wurmannsquick auch mit Autos haben kann.
Tränenstreifen kann man verhindern, indem man wasserfestes Mascara benutzt. Wenn man das nicht tut, hat man Tränenstreifen.
Hätte ich mal machen sollen. Ja. Ne?
Oder Tränenstreifen ist einfach sowas wie eine grüne Grenze, wo oder sagen wir mal eine Grenze zur Kaserne, wo dann die Damen stehen und dann ihren Liebsten wieder lassen müssen. Ich muss jetzt rein, ich darf nicht mit. Und das ist dann der Tränenstreifen, weil alles nass ist.
Bei der Marine am Hafen.
Sehr schön. Was hätten wir noch?
Ich glaube, es kommt aus der Wandmalereikunst. Also Anstreichern.
Aus der Wandmalereikunst?
Ja, genau. Also die Leute, die Wände anmalen. Weil es gibt das Problem, wenn vielleicht Taubildung an einer Fassade ist, gibt es bestimmte Stellen, wo es regelmäßig tropft. Und das sind dann den Tränenstreifen, weil der ist halt besonders, den muss man irgendwie besonders färben oder da fällt dann auf, dem folgt man, um den Fehler zu finden.
Ja.
Vielleicht ist die Träne aber auch eine unterirdische Magmaformation, die sich langsam durchs Erdreich bricht und unter großer Trauer apropos die bricht. Erdkrume...
Ja, das ist gemein.
Die apropos bricht.
Ja, machen wir weiter.
Wollen Sie mich unterbrechen?
Nein!
Und dann unter großem Leid die Erdkrume aufreißt und dort die Oberfläche erwartet und dann schicksalsergeben den Weg alles
mathematisch. Ich hab den Anfang jetzt vergessen. Wie war der?
Was ist denn Fachsprache der chemischen Reinigungsbesitzer? Der Kragenspeck. Der wird von denen natürlich mit vielen einzelnen speziellen Wörtern belegt. Also Kragenspeck ist ja nur so eine Sammelbezeichnung für alles, was hier oben so ins Ohrgelbe geben kann. Genau. Okay. Und der Tränenstreifen ist sozusagen eine untere Fachabteilung des Kragenspecks. Besonders hoher Wasseranteil, leichte Salzkruste, wenig Verfärbung.
Schmeckt es etwas bitter.
Ja.
Ja.
Herr Walter, ganz kurz, ist es ein Insekt? Wenn nicht, ist es denn vielleicht etwas beim Optiker oder beim Augenarzt? Genau, ich meine, das liegt natürlich nah, aber dennoch ein Tränenstreifen, irgendetwas, was man jetzt ans Auge hält, um den Tränenfluss zu checken, wenn jemand unter trockenen Augen leidet.
Oder ist ein Fangnetz an der Brille?
Ja, irgendwas habe ich auch gedacht. An der Brille, also bei Rennfahrerbrillen eventuell. Waren wir schon bei Windschutzscheiben und Autos, Tränenstreifen?
Nein. Nee, dann sollten wir das jetzt mal umgehen. Also, wenn man sehr schnell fährt ohne Windschutzscheibe, dann ist ja der Tränenfluss sehr stark. Die Tränen rinnen dann hier heraus und würden jetzt den sehr teuren Wagen zur Korrosion bringen, wenn die Tränenstreifen nicht hinter dem Fahrer auf der Motorhaube landen, wenn jetzt hinten alles offen
ist. Aber wann fährt man denn ohne Windschutzscheibe?
Wenn man bescheuert ist. Ist der Tränenstreifen der Streifengeschichte, der an ihrem Auge vorbeiläuft?
Aber nichts mit Abschied zu tun, was vorhin schon mal gesagt wurde, wie der Tränenpalast zum Beispiel, den es ja gab in Berlin, wo man sich an der Grenze verabschieden musste zur ehemaligen DDR. Also wir hatten das ja vorhin schon mal so gesagt. Hat es so etwas mit Abschied nehmen zu tun?
Gar nichts.
Darf ich noch eine Sache?
Bitte.
In Heiligendamm.
Falsch.
Beim G8-Gipfel hat man den Tränenstreifen erfunden. Das ist ein Schnelltest, ein DNA-Schnelltest, den man Demonstranten schnell ins Auge piekst und dann sehen kann, ist er schon erfasst worden bei uns.
Ist der kriminell oder nicht?
Ah, das ist nicht schlecht. Ja, oder
ich fand das toll.
Ist der kriminell?
Ich sag's euch jetzt.
Ja, mach mal.
Geparden zum Beispiel haben.
Ja, haben wir gesagt.
Und zwar im Gesicht. Es handelt sich um zwei auffällige schwarze Streifen, die sich vom inneren Augenwinkel bis zum Maul herunterziehen, also Fell. Diese Streifen sehen aus, als seien praktisch dem Tier schwarze Tränen über die Wangen gelaufen und der Tierbiologe spricht von schwarzen
Wo
Tränen.
Wo ich ja ganz am Anfang mit meinem Mascara schon mal war, da
aber,
hätten Sie einen kleinen
nah
Hinweis geben
du ist ja so ein
Sie hätten
Gepard.
Zum Beispiel können, Frau von Sinn, schminken sich Geparden? Ja. Hätte er fragen können.
Stefan Zelt aus Modernstrick. 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Also. Aber stimmt. Aber Sie haben recht, Sie waren ja mit den Geparden, mit den Schwingen. Ganz nah.
Warum hat
gestern bei Douglas im Urwald.
Das ist eine Feldzeichnung.
Einfach nur so.
Was denken Sie? Das sieht einfach so aus. Was denken Sie? Keine Ahnung. Das ist bei Geparden ist es so, bei anderen Tieren auch.
Die haben ja keinen Spiegel, die sind zu gut zum Schminken, weil es mit der Tatze so
Wir haben ein bisschen Geld ausgegeben heute, ich freue mich sehr.
Es hat sich total gelohnt. Also jetzt für, gut, wenn man zu zweit kommt, ist man selber schuld. Aber.
Okay, dann bedanke ich mich bei allen Gästen im Studio, bedanke mich bei euch, bedanke mich bei Ihnen zu Hause. Das war genial daneben. Wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Schönes Wochenende. Tschüss.